Radio Prag, Nachrichten.
Vizepremierministerin Karolina Pieck tritt aus VV-Partei aus. Premier Nečas überrascht von Parteiaustritt. U18 Eishockey-WM. Tschechien unterliegt Finnland mit 2:6 und muss um den Klassenerhalt kämpfen. Die Vizepremierministerin und Vizechefin der kleinsten Regierungspartei, der Partei der öffentlichen Angelegenheiten VV, ist am späten Dienstagnachmittag aus ihrer Partei ausgetreten. Sie trat auch aus der Fraktion der VV-Partei im Abgeordnetenhaus aus und gab bekannt, mit weiteren Abgeordneten aus der Fraktion eine neue politische Plattform gründen zu wollen. Sie kündigte bereits an, mit Premier Nečas über ihr Verbleiben im Kabinett zu verhandeln. Als Hauptgrund für den Austritt gab Pieck das Auftreten der VV-Partei in der letzten Regierungskrise an. Sie könne den destruktiven und irrationalen Politikstil der VV-Partei nicht mehr unterstützen, so Pieck. Es sei ihre endgültige und unumstößliche Entscheidung. Noch ist nicht klar, ob sich genügend Abgeordnete aus der VV-Fraktion finden, um der derzeitigen Regierung eine Mehrheit im Parlament zu verschaffen. Premier Peter Nečas zeigte sich bei seinem Staatsbesuch in Mazedonien überrascht vom Austritt seiner Vizepremierministerin aus der VV-Partei. Er sagte allerdings, Mitglied seiner Koalition sei derjenige, der die Regierung und ihr Programm unterstütze. Wichtig sei für ihn eine klare Regierungsmehrheit im Abgeordnetenhaus, so Nečas weiter. Er werde auf jeden Fall mit Pieck sprechen, erklärte der Premier in Skopje vor Journalisten. Die Regierung braucht 101 Stimme im Abgeordnetenhaus. Nečas ODS hat 52 Sitze, die Partei von Karel Schwarzenberg Top 09 41 Sitze. Es fehlen also mindestens 8 Sitze für eine Mehrheit. Sollte Pieck es schaffen, mehr als 9 Abgeordnete mit zu ihrer Plattform zu holen, könnte die Regierungsarbeit fortgesetzt werden. Auch Verkehrsminister Pavel Dobesch, dem ein Parteiausschlussverfahren drohte, ist mit Pieck aus der VV-Partei ausgetreten. Staatspräsident Václav Klaus erklärte in einer ersten Reaktion auf den Austritt von Karolina Pieck aus der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, die politische Szene werde nun erneut erschüttert. Die Regierung müsse eine klare Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben, sonst werde er Neuwahlen einberufen. Die tschechische Tochter der Drogeriekette DM konnte ihr Ergebnis in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2012 um 5,1% steigern. Mit diesem Zuwachs untermauere DM seine stabile und starke Position auf dem tschechischen Markt, erklärte der Geschäftsführer Gerhard Fischer am Dienstag gegenüber der tschechischen Nachrichtenagentur ČTK. Die tschechische DM-Tochter wurde 1992 gegründet und betreibt derzeit ca. 200 Geschäfte in der Tschechischen Republik. Die tschechischen Eishockey-Junioren unterlagen bei der U18-WM in Tschechien am Dienstagabend auch den Finnen mit 2:6, nachdem sie sich bereits den kanadischen Eishockey-Cracks mit demselben Ergebnis geschlagen geben mussten. Nun müssen die tschechischen Nachwuchstalente um den Verbleib in der A-Gruppe bangen. Ein Sieg über Dänemark könnte die Rettung bringen, da nur das letztplatzierte Team des Turniers absteigt. Und zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Mittwoch wird es in Tschechien heiter bis wolkig, örtlich kommt es zu leichten Niederschlägen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad, im Südosten mehrens bis zu 16 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Metern erreichen die Temperaturen aber leider nur 2 Grad Celsius. Sie hörten die Meldungen von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Eine Spezialsteuer auf Wein soll es künftig in Tschechien geben. Die Winzer sind nicht gerade begeistert. Wir berichten über die Beweggründe der Politiker und bringen die Reaktionen von einigen Winzern. Filme aus Tschechien, aber auch aus anderen Ländern Osteuropas werden beim bevorstehenden Filmfestival in Wiesbaden gezeigt. Das Filmfest Go East findet bereits zum 12. Mal statt. Und in der Sendereihe Hörerforum beantwortet Margareta Kachlíková einige der Fragen, die uns unsere Hörerinnen und Hörer in ihren Briefen und Mails gestellt haben. Bleiben Sie dran! Eine der Sparmaßnahmen oder besser eine der neuen Einnahmequellen für den Staat soll eine spezielle Steuer auf Wein sein. Gemeint ist der sogenannte stille Wein, der im Gegensatz zum Schaumwein bisher nicht besteuert wird. Die Gesetzesvorlage dazu soll demnächst ins Parlament eingebracht werden. Die Idee von Finanzminister Kalousek ist dabei auch, über bestimmte Ausnahmen von der Steuer die tschechischen Winzer vor der ausländischen Konkurrenz zu schützen. Doch die Winzer befürchten, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Mehr von Till Janzer.
Der durchschnittliche Tscheche, also Honsa Normalverbraucher, trinkt jedes Jahr im Schnitt 19 Liter Wein. Mehr als 10 Liter davon sind jedoch Weine aus dem Ausland. Der Riesling oder Frankowka, also Blaufränkische, aus heimischer Produktion, kann mit dem Lambrusco aus Italien oder dem Tempranillo aus Spanien häufig preislich nicht konkurrieren. Das ist auch Finanzminister Miroslav Kalousek aufgefallen. Für das Sparpaket der Regierung, das nach Ostern verabschiedet wurde, hat er deswegen eine besondere Steuer durchdrücken können. 10 Kronen, also umgerechnet 40 Euro Cent, auf jeden Liter Wein und Ausnahmen für die heimischen Produzenten. Rund 60% des Weinkonsums in der Tschechischen Republik entfällt auf Importwein. Und der größte Teil davon sind Kartonweine. Wir wollen deswegen einen Weg suchen, wie das spezifisch mährische und zum Teil auch böhmische Phänomen der kleinen Winzer stärker geschützt werden kann. Deswegen erwarten wir, dass 25-30% der hiesigen Weinproduktion nicht von der Steuer betroffen sein werden. Trotz Kalouseks Beteuerung sind die Winzer aufgebracht und denken bereits über Protestformen nach. Der Bund der Winzer hat bereits eine Petition verfasst. Heißt das, die Weinproduzenten wollen sich nicht schützen lassen? Das wohl nicht. Der Vorsitzende des Winzerbundes, Jiří Sedlo, ist davon überzeugt, dass die Regierung mit der Steuer vielmehr die tschechischen Winzer allgemein ins Abseits stellt. Da in keinem EU-Staat, in dem Wein produziert wird, eine Verbrauchssteuer auf Wein besteht, wird das für uns diskriminierend sein. Sedlo glaubt unter anderem, dass die Verbraucher noch häufiger als bisher den legalen Import umgehen werden, selbst in die Nachbarländer Österreich, Deutschland, Slowakei und Ungarn fahren und dort ihren Wein direkt kaufen. Diese Option dürfte besonders für Weinkenner und grenznahe Anwohner interessant sein. Und sie würde in ihrer Konsequenz gerade die tschechischen Winzer schädigen, die bessere Weine herstellen. Und das sind die kleineren Produzenten, die Kalousek eigentlich schützen will. Ohnehin hat sich der Minister noch nicht dazu geäußert, ab welchem Produktionsumfang ein Winzer schützenswert ist. Auf der anderen Seite warnen Winzer und Verbände, dass auch der legale Import letztlich eher befördert wird. Martin Pícha ist Vorsitzender des tschechischen Landwirtschaftsverbandes. Die größeren Winzerbetriebe, die nicht nur Qualitätswein, sondern auch billigeren Wein herstellen, konkurrieren mit den billigen Importweinen aus Spanien, Italien und anderen Ländern. Wird die Steuer eingeführt, dann werden unsere Weine, die leider teurer sind als die Importprodukte, in die Preisklasse der Qualitätsweine angehoben, obwohl sie deren Qualität gar nicht haben. Der Kunde wird dann logischerweise zu den billigeren Importweinen greifen und nicht so sehr darauf achten, dass es sich nicht um ein tschechisches Produkt handelt. Winzer und Verbände befürchten Entlassungen in der Branche mit negativen Folgen für ganze Regionen. Gerade die südmährischen Weinbaugebiete liegen nämlich in Gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit.
Till Janzer war das mit einem Bericht über die Spezialsteuer auf Wein, die in Tschechien eingeführt werden soll. Als Land guter Weine wurde Tschechien, vor allem Südmähren, von den ausländischen Weinliebhabern erst in den letzten Jahren entdeckt. Die Filmfans dagegen wissen schon seit den 1960er Jahren, dass hierzulande Filme entstehen, die auch ausländisches Publikum ansprechen und Erfolge bei den Festivals feiern. Der Abgang von Václav Havel oder der polnische Streifen Schwarze Donnerstag. Am Mittwoch startet das Filmfestival Go East in Wiesbaden in seinen 12. Jahrgang. Noch bis zum 24. April werden dann im Rhein-Main-Gebiet bekannte und weniger bekannte osteuropäische Filme zu sehen sein. Laura Staniszewski hat nachgefragt.
Mainstream-Kino aus Mittel- und Osteuropa. So werben die Veranstalter für das Festival Go East. Was dies ist, das können aber nicht nur Wiesbadener Kinogänger erkunden. Auch in Frankfurt und Mainz wird erneut dem stetig wachsenden Fachpublikum die filmische Kunst osteuropäischer Regisseure zugänglich gemacht. Festivalleiterin Gabi Babic zum Programm.
Das Angebot, das wir machen, ist relativ breit gefächert. Also wir zeigen ganz aktuelles Autorenkino aus der Region. Das ist vor allem im Wettbewerb der Fall. Dann gibt es thematische Sektionen und Sektionen, die eher filmhistorisch und filmwissenschaftlich ausgerichtet sind.
Über 400 Filme haben sich dieses Jahr für das Festival beworben. Eine Auswahlkommission entscheidet darüber, welcher Film gezeigt wird. Das geschieht nicht nur über die Einsendungen. Die Kommissionsmitglieder reisen auf osteuropäische Festivals und schauen sich vor Ort gezielt Filme an. Danach wird gesichtet. Die 16 Besten werden im Rahmen des Festivalprogramms gezeigt. Dieses Jahr ist auch der Film Abgang dabei, der auf dem gleichnamigen Theaterstück basiert und gewisse autobiografische Züge hat. Autor ist der im Dezember verstorbene Politiker Václav Havel.
Er beschreibt da drin die Geschichte eines Politikers, der aus dem Amt tritt und dann konfrontiert ist mit den Forderungen seines Nachfolgers und eine sehr herrschaftliche, wunderschöne Villa verlassen muss von einem Tag auf den anderen. Und das ist quasi, der Film macht so eine Allegorie auf Macht und Machtverlust auf.
Von Komödie über Filmhistorik. Insgesamt gibt es 7 Sektionen auf dem Festival. In seinem Heimatland erfolgreich war ein polnischer Film. Dieser wurde von der Kommission des Festivals mit dem Prädikat besonders sehenswert ausgezeichnet. Gabi Babic.
Der Film Schwarzer Donnerstag, da geht es genau um die Aufstände in der Werft in Gdynia 1970. Der Regisseur ist Antoni Krause. Wir haben verschiedene Filme ausgewählt, die in der einen oder anderen Weise von Protestbewegungen in Osteuropa erzählen. Seien das jetzt historische oder auch ganz aktuelle, wie zum Beispiel Studentenproteste in Kroatien im vorletzten Jahr.
Veranstalter des Festivals Go East ist das Deutsche Filminstitut. Finanziell unterstützt wird das Projekt durch Gelder der Stadt Wiesbaden und der Robert-Bosch-Stiftung, aber auch des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Aus der Privatwirtschaft ist unter anderem der Autohersteller Skoda als nennenswerter Förderer vertreten. All diese ermöglichen attraktive Specials.
Wir haben zum Beispiel jedes Jahr eine Sonntagsmatinee, wo wir dann einen Stargast einladen. Das ist in diesem Jahr Joachim Krohl, der sehr populäre deutsche Schauspieler. Dann beleuchten wir das älteste russische Filmstudio, Lenfilm, und anhand des Studios das 20. Jahrhundert sowjetrussische quasi exemplarisch mit einzelnen Filmen beleuchtet. Da gibt ganz seltene Archivkopien zu sehen, und von den Freunden aus dem Nationalen Filmarchiv in Prag haben wir da auch einen ganz wunderbaren Kurzfilm bekommen. 70 Jahre lang war der Film verschollen, und vom Animationsmeister Michael Tschechanowski aus den 30er Jahren ist der Film.
Laura Staniszewski informierte Sie über das Filmfestival Go East, das am Mittwoch in Wiesbaden eröffnet wird. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. 2 Wochen sind schon wieder vergangen. Nun kommen Sie, unsere Hörer, zu Wort. Markéta Kachlíková hat für unser Hörerforum in ihren Zuschriften geblättert.
Hörerforum. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns mit einer neuen Ausgabe Ihrer Sendung bei Radio Prag, dem Hörerforum. Auch heute wird aus Ihren Briefen zitiert. Auch heute werden Fragen beantwortet, mit denen Sie sich an uns gewandt haben. Ganz am Anfang wollen wir uns aber für Ihre Empfangsberichte und Briefe, aber auch für zahlreiche Ostergrüße bedanken, die bei uns in der letzten Zeit angekommen sind. Unser Dank geht unter anderem an
Günter Kastner aus Salzburg,
Stefan Gaubmann aus Burgstall,
Joachim Verhees aus Krefeld,
Günter Spiegelberg aus Güstrow
und Hendrik Leuker aus Bamberg.
Falls Sie die nationale Gedenkstätte in Prag bereits einmal besucht oder sie wenigstens fotografiert haben, können Sie uns Ihre Eindrücke schreiben oder die Fotos schicken. Diesen Aufruf haben wir in der Sendereihe Spaziergang durch Prag veröffentlicht, in der wir Sie auf den Žižkov-Hügel geführt haben. Interessante Zeilen hat uns Ralf Urbanczyk aus Eisleben dazu geschrieben.
Die nationale Gedenkstätte in Prag auf dem Žižkov-Hügel hatte ich Anfang der 80er Jahre als Jugendlicher mit einer Reisegruppe bei meinem allerersten Aufenthalt in der tschechischen Hauptstadt besucht. Es war nur einer von mehreren Punkten der Stadtbesichtigung. Beeindruckt war ich von der großen Reiterstatue, die ich als echtes Wahrzeichen von Prag empfinde. Die ganze Anlage gleicht ja einem Park mit viel Grün ringsherum. Das gefiel mir ganz gut. Aufgefallen war mir die starke Einbeziehung des Gedenkens an die sowjetische Armee, für die ein ganzer Teil der Anlage reserviert war. Dass für die Zeit zwischen Hussitenbewegung und Machtübernahme der Kommunisten eigentlich nur ganz wenig Raum war, habe ich auch nicht anders erwartet. Das war die gleiche Art und Weise der Geschichtsbetrachtung, wie ich sie aus der DDR kannte. Irgendwie wirkte die Anlage jedoch, als wenn sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg unter kommunistischer Herrschaft konzipiert wurde und nicht schon 30 Jahre vorher.
Den Witkow-Hügel erwähnt auch unser Hörer Lutz Winkler aus Schmitten, der diesmal einen längeren Brief an uns geschickt hat.
Hallo, liebe Mitarbeiter von Radio Prag. Nach langer Zeit möchte ich mich wieder bei Ihnen melden. Der Besuch der Website und immer mal in den Stream hineinzuhören ist schon Pflicht. Das Programm ist spannend und abwechslungsreich und die Inhalte immer wieder gut recherchiert. Aber zuerst möchte ich mich recht herzlich für die letzte QSL-Karte und die Karte zum Jahreswechsel sowie den hübschen Prag-Kalender bedanken. Der Kalender hängt bei uns im Flur, so als kleiner Sehnsuchtsmacher nach Prag. Der Bericht über die astronomische Uhr am Prager Rathaus hat mich sehr interessiert. Mich hat dieses technische Meisterwerk schon als Kind bei unseren Prag-Besuchen fasziniert. Schön, dass es diese Uhr noch gibt und vor allem, dass sie gepflegt wird.
Herr Lutz Winkler findet zudem die neue Aktion von Radio Prag, die Frage des Monats, sehr gut. So sei die Garantie da, dass sich die Leser der Internetseite und die Hörer der Sendung auch noch etwas am interaktiven Geschehen beteiligen, schreibt er und fährt fort.
Der Spaziergang durch Prag gehört zu einer der Sendereien, die ich immer wieder gerne höre. Die Sendung Labore der Macht hat mich aber etwas erschreckt. Die Einbalsamierung von Führern finde ich nicht sehr einladend, sondern eher abschreckend. Wird denn die nationale Gedenkstätte heute von den Tschechen immer noch an nationalen Feiertagen besucht? Werden dort heute noch Gedenkveranstaltungen abgehalten?
Die Antwort auf die letzte Frage lautet ja. Gedenkveranstaltungen werden dort weiterhin abgehalten. Besucht werden der Hügel und die Gedenkstätte allerdings nur selten. Das Nationalmuseum bemüht sich, aus dem Denkmal wieder ein Symbol der Demokratischen Republik zu machen und Besucher hinzuführen. Dazu soll unter anderem eine Ausstellung über Meilensteine der modernen tschechoslowakischen und tschechischen Staatlichkeit dienen. Dass Sie die Labore der Macht erschreckt haben, ist kein Zufall, Herr Winkler. Das Anliegen der Kuratoren war es, die Schattenseite des Denkmals zu zeigen, wie es also von der kommunistischen Propaganda missbraucht wurde.
Liebe Redaktion, ich habe da mal eine Frage zu einer Sendung vom vorigen Jahr. Am 1. April 2011 brachtet ihr einen Beitrag unter dem Titel »Die Spur auf dem Pflaster – Dinosaurier im Botanischen Garten«. Aufgrund des Datums 1. April vermutete ich damals, dass dies vielleicht ein bei uns sehr gebräuchlicher Aprilscherz gewesen war. Könntet ihr mal recherchieren, ob der Dinosaurierfußabdruck noch zu sehen ist? Mit herzlichem Gruß aus Dresden, Klaus Nindel.
Zur Erinnerung fassen wir kurz zusammen, worum es in unserem Beitrag vor einem Jahr ging. Auf einem Pflasterstein im Botanischen Garten in Prag wurde damals ein 210 Millionen Jahre alte Dinosaurierspur entdeckt. Der Geologe Radek Mikuláš hatte bereits in den 1990er Jahren einen anderen Abdruck auf einem Sandstein gefunden, der aus dem Steinbruch bei Červený Kostelec in Ostböhmen stammte. Er glaubte, dass es dort noch weitere Spuren geben müsste. In seiner Freizeit untersuchte er daher weitere Orte, die mit Steinen aus Červený Kostelec gepflastert wurden. So kam er auch in den Prager Botanischen Garten, wo er am Rand eines Gehsteigs einen groben Pflasterstein und eine Spur darauf fand. Die Spur ist etwa 20 cm lang und 20 cm breit. Die Forscher meinen, dass der Dinosaurier, der sie hinterlassen hat, etwa 2,5 Meter lang und fast 1 Meter groß war. Unserer Recherche nach soll sich der Pflasterstein mit dem Fußabdruck nun im sogenannten Chlupáč-Museum der Geschichte der Erde, Chlupáčovo Museum Historie Země, in Prag befinden. Dies ist ein Museum der Karls-Universität, das im Jahr 2008 auf Grundlage der Sammlungen des Instituts für Geologie und Paläontologie gegründet wurde. Die Sammlung dient hauptsächlich zu Unterrichts- und Forschungszwecken. Mit Ausnahme der Ferien ist sie aber auch einmal in der Woche, und zwar mittwochs von 10 bis 17 Uhr, der Öffentlichkeit zugänglich. Bei Gruppen über 5 Personen ist eine Voranmeldung erforderlich, und zwar an mazuch@natur.zune.cz. Lieber Herr Nindl, dort finden Sie nicht nur den erwähnten Dino-Fußabdruck, sondern auch weitere wichtige Spuren der Millionen Jahre alten Geschichte der Erde. Unser Hörer Oliver Füller aus Simmern hat uns einen ausführlichen Empfangsbericht geschrieben, dem er auch eine Frage beigefügt hat.
Liebe Freunde in der deutschsprachigen Redaktion bei Radio Prag, herzlichen Dank für die schöne Karte zum Jahreswechsel und die letzte QSL-Karte. Leider hatte ich Anfang des Jahres sowohl beruflich als auch privat sehr viel zu tun, sodass ich erst jetzt dazu komme, Ihnen wieder einmal zu schreiben. Nachträglich wünsche ich Ihnen noch alles Gute für 2012. Nach wie vor höre ich regelmäßig Ihre Sendung. Die Hörerpostsendung lade ich in der Regel von Ihrer Website herunter oder nutze die Podcasts bei Radio 700. Heute habe ich die Sendung wieder einmal über Satellit gehört. Die Empfangsqualität war ausgezeichnet. Allerdings blendet WRN Ihre Sendung nach 27 Minuten aus. Neulich hörte ich in einem anderen Radioprogramm ein Orchester, das die Melodie spielte, die zu Beginn Ihrer Sendung läuft. Können Sie mir sagen, wie das Stück heißt und wer es komponiert hat? Über die Beantwortung dieser Frage in der Hörerpostsendung würde ich mich sehr freuen. Nochmals wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie Ihre engagierte Arbeit noch lange fortsetzen können. Mit freundlichen Grüßen, Oliver Füller.
Vielen Dank für Ihre Wünsche, Herr Füller. Ihre Frage ist die letzte Frage, die wir diesmal beantworten. Beim Stationssignal unseres Senders handelt es sich um eine Verarbeitung einiger Takte aus der 9. Symphonie von Antonín Dvořák, der Symphonie aus der Neuen Welt. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und für alle Ihre Zuschriften. Schreiben Sie uns auch weiter an Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99, Prag 2, Tschechische Republik. Sie können uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an deutsch@radio.cz.
Das Hörerforum hat für Sie Markéta Kachlíková vorbereitet. Und damit ist diese Sendung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberková. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.